Das ist der Podcast Einen im Tee mit, dem Podcast für Tee und Genuss von Teek Schwendtner. Schön, dass du da bist.
Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Nachmittag da draußen an alle Zuhörenden. Ich weiß ja gar nicht, wann ihr unseren Podcast überhaupt hört. Das würde mich wirklich mal interessieren. Ich bin ja so ein Typ, ich höre furchtbar gern Podcasts auf dem Weg zur Arbeit und auf meinem Heimweg. Das liegt unter anderem daran, dass ich über die Bonner Nordbrücke muss, die derzeit gerade gesperrt ist und sich wahrscheinlich für die nächste Zeit noch weiter fortsetzen wird. Und dann habe ich immer Zeit. Dann habe ich Zeit, Podcasts zu hören, mache das auch sehr gerne. Wechsel mich dann ab zwischen Musik und Podcast, je nachdem, wie meine Stimmung gerade ist. Hab da auch so meine paar Lieblingspodcasts abonniert und ich hoffe, dass bei euch natürlich der Teegeschwender-Podcast auch irgendwo ein Abo hat. Das finde ich ganz toll, weil dann kriegt ihr immer die neuesten Folgen und ja, kriegt was Schönes auf die Ohren. Oder ihr hört das im Büro oder zu Hause, das weiß ich nicht. Da sind ja Menschen ganz unterschiedlich. Und was mir heute Morgen aufgefallen ist, heute bin ich nicht mit einem Podcast zur Arbeit gefahren, sondern mit Musik. Und das ist mal ganz schön, wenn die Kollegen und Kolleginnen hier dann mich hören, weil ich habe dann die Musik auch manchmal ein bisschen lauter, um mich auch so ein bisschen auf den Podcast einzustimmen. Und das Schöne ist, Tee ist unheimlich viel mit Klischees und unheimlich wenig mit Klischees beladen. Also wenn ich mich mal hier umschaue, ich bin ja gerade im Büro und neben mir mein Kollege, der Lukas, den kennt ihr auch von diversen Podcast-Folgen, vor allen Dingen zum Thema Japan, der hört ganz häufig Klassik. Und dann haben wir noch Leute, die hier so ein bisschen elektronische Musik hören, ein bisschen Chill-Out. Manchmal haben wir sogar im anderen Gebäudeteil Leute, die Radio Bollerwagen hören, so ein bisschen Mallorca- und Ballermann-Musik. Ich bin heute Morgen mit ein bisschen Metalcore und Black Metal hierher gefahren. Also so wie mein Tee ist auch mein Musikgeschmack sehr schwarz. Und das finde ich so schön, dass Tee einfach unheimlich vielseitig ist. Also sehr viel Klischee und sehr wenig Klischee in einem Getränk vereint. Und das ist eine wahnsinnige Überleitung, die ich mir eben auf dem Weg hier habe einfallen lassen. Denn Tee verbinden wir hauptsächlich mit einem Heißgetränk. Aber das muss nicht so sein. Denn Tee lässt sich auch wunderbar als Kaltgetränk zubereiten. Ein Getränk, so viele verschiedene Möglichkeiten. Mensch, wenn das nicht eine tolle Überleitung ist, ne? Christiane im Podcaststudio freut sich hoffentlich, dass ich mal nicht Sommersonne-Eistee-Zeit gesagt habe, obwohl das heute so gut gepasst hätte. Aber egal, ich habe ein anderes Intro gewählt. Und ich freue mich auf meinen Gast, Christian Jarr, mit dem ich vor kurzem auch das Vergnügen hatte, hier für uns intern ein Video aufzunehmen. Wir haben für unsere Fachgeschäfte, für die Mitarbeitenden aus den Geschäften, haben wir so eine kleine Videoplattform, wo wir immer wieder auch mal so Tipps und Tricks einfließen lassen, mal so ein paar Inside-Infos zu besonders tollen neuen Tees, Admins-Tees und so weiter. Und den Christian hatte ich mir eingeladen, weil ich niemanden kenne, der so versiert ist im effizienten, leckeren Zubereiten von To-Go-Eistee-Getränken wie dich, lieber Christian. Herzlich willkommen.
Ja, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung und auch für die super charmante und etwas übertriebene Ankündigung. Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Nein, übertrieben ist das nicht, denn ich habe, vielleicht hast du es auch mitgekriegt, wir haben ja immer so um den so Mitte, Ende Mai herum ist unsere Jahreshauptversammlung, unsere Teegeschwendtner Börse. Und da haben mich super viele Leute darauf angesprochen, wie toll das Video mit dir war. Also es hat wahnsinnig vielen Menschen auch geholfen, in den Geschäften einfach dieses Thema To-Go und Eistee nochmal anders zu beleuchten. Das fand ich toll. Also vielen Dank dafür nochmal. Auch wenn die Zuhörenden jetzt davon nichts haben, aber sie haben vielleicht was davon, wenn sie zu dir ins Geschäft nach Mörs kommen.
Ja, davon gehe ich mal stark aus oder ich will es stark hoffen. Genau, also ich bin Christian Jarr und habe eben das Teefachgeschäft in Mörs. Und dort sind wir schon sehr aktiv, wie du gesagt hast, vor allem auch im Sommer.
Das ist gut, weil Sommer ist ja eigentlich so keine Teezeit, klischeehaft gesehen, oder?
Ja, genau. Aber da, du hast ja gerade auch schon die Klischees angesprochen. Ich halte das eben genau für so eins. Also dem Tee haftet ja so einiges an Klischee an. Eins davon ist, dass man Tee immer in der kalten Jahreszeit trinkt. Immer dann, wenn es draußen, wie man bei uns sagt, uselig wird, also kalt und regnerisch, dann zieht drinnen Gemütlichkeit ein und die ist automatisch natürlich auch mit Teekonsum, Teezubereitung, Kuscheldecke, schönes Buch verbunden. Aber das ist ja noch lange nicht alles, was der Tee kann. Er spendet natürlich im Winter genau das, Gemütlichkeit, dieses Hügelgefühl. Aber ja, ich hoffe, wir können jetzt hier heute ein paar neue Aspekte nochmal mit reinbringen. Denn also mein Credo ist, der Tee im Sommer ist vielseitiger, als er das im Herbst und im Winter überhaupt vermag.
Das finde ich eine sehr, sehr gewagte und schöne These. Können wir gleich gerne drüber sprechen. Vorher würde ich gerne von dir wissen, was hast du in der Tasse? Hast du heißen oder kalten Tee heute dabei?
Ja, das habe ich mich jetzt auch gefragt. Ich wusste ja, dass diese Frage kommen wird. Die stellst du ja immer deinen Gästen. Aber ich bin heute Morgen tatsächlich mit einem warmen Tee gestartet und habe mir einen Schluck Neuseeland gegönnt. Und habe den Sea Long Roasted aus unserem Sortiment zubereitet.
Okay, das ist gut. Ist er denn noch heiß oder hast du den abkühlen lassen?
Hat eine super Trinktemperatur und ist jetzt gerade so lauwarm.
Ich habe also im Moment tatsächlich in Ermangelung von Zeit habe ich einen Tee bei mir ganz häufig auch im Thermobecher, den ich auf dem Weg zur Arbeit hier mitnehme. Der ist zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist er noch nicht im Sortiment, aber komm, unser Japan Cold Brew, über den sprechen wir nachher noch. Und den mache ich mir im Moment aufgrund der Temperaturen immer ganz gerne für die Fahrt zur Arbeit. Und ich habe den die Woche über, habe ich das mal meinem Sohn gegeben für die Schule. Und habe ich ihn dann nachmittags gefragt, wie fandst du den Tee so? Naja, also ich habe den dann in der fünften Stunde getrunken, da war der ein bisschen bitter. Ich dachte, okay, du hättest den vorher rausnehmen sollen, Großer. Aber okay. Genau, mehr zu dem Cold Brew auf jeden Fall noch im Verlauf dieses Podcasts. Aber außer in Moers trifft man dich auch noch woanders, oder?
Ja, das ist korrekt. Und zwar arbeiten wir eng mit den Standorten Dienstlaken, Duisburg und Düsseldorf zusammen. Und das ist für uns mit vielen Vorteilen verbunden. Das wird für den Kunden am sichtbarsten, wenn es zu dem Thema oder auf das Thema Tea-Tastings kommt. Und zwar veranstalten wir jeden Dienstag nach Geschäftsschluss an einem der vier Standorte ein Tea-Tasting für eben interessierte Kunden. Und das findet zu unterschiedlichsten Themen statt. Dazu melden sich dann die Teilnehmer immer im Vorfeld an. Und demzufolge findet man mich auf jeden Fall dienstags immer in einem anderen Fachgeschäft von diesen vier Standorten.
Gibt es auch Fans, die dir nachreisen?
Naja, so weit ist es jetzt noch nicht gekommen. Also wir haben schon, sage ich mal, auch unser Stammpublikum. Da waren wir am Anfang, als wir dieses Angebot gemacht haben, schon auch sehr überrascht, dass es da so viele Wiederholungstäter gibt. Aber ich muss auch dazu sagen, wir gestalten ja auch jedes Tea-Tasting anders. Selbst wenn es mal das gleiche Thema ist, ist es niemals die gleiche Abfolge an Tees, die verkostet wird.
Ich glaube, ich habe dich das vor vielen Jahren schon mal gefragt oder du hast es mir mal erzählt. Du hast ja nicht von Hause aus Theologie studiert, ne? Du hast ja eigentlich was anderes gemacht. Aber wie war denn dein Weg zu Tee überhaupt?
Ja, wo setze ich da jetzt an? Also jeder hat ja so seinen persönlichen Teeweg. Und meine ersten Gehversuche auf diesem Weg, da muss ich mich schon an meine Kindheit zurückerinnern. Und zwar erinnere ich mich, wie wir mit der Familie früher immer in Dortmund auch gerne in der Innenstadt eingekauft haben. Dann an einem Samstag, da hatten wir Zeit und da war das auch so ein kleines Familienevent. Und für mich auch schon so ein kleines Highlight, wenn wir dann auch in einem Teeladen Schwarztee-Karamell gekauft haben, den es dann später, das war so der Lieblingstee auch von unserem Vater, den gab es später dann mit einem Schuss Milch. Und meine Brüder und ich haben den dann hauptsächlich eigentlich genutzt, um die Kekse, die wir dann auch in dem Teeladen gekauft haben, da hineinzutauchen und einfach zu schlemmen. Aber auch das ist ja schon eben der erste Kontakt mit der Materie.
Total, absolut.
Ja, und beruflich hat mein Teeweg deutlich später angefangen. Ich habe erst meine Berufsausbildung gemacht, bin danach nach Norddeutschland gezogen und habe da übrigens dann auch Teegeschwendner in Flensburg kennengelernt. Bin dann ein paar Jahre später wieder zurück ins Ruhrgebiet gekehrt und habe auch da noch in meinem alten Beruf gearbeitet, bis sich dann auf einmal eine Chance aufgetan hat Und ja, das ist das Fachgeschäft, das ich in Moers übernommen habe und jetzt mittlerweile seit 15 Jahren führe. Und das war so ein absoluter Schlüsselmoment in meinem Leben und eine Entscheidung, die ich bis heute, über die ich mich bis heute freue.
Also 15 Jahre ist schon echt eine Ansage. Wann hast du Jubiläum? War das schon dieses Jahr oder kommt das noch?
Ja, das war gerade vor anderthalb Monaten.
Oh, sehr cool. 15 Jahre Tegeschwendner in Moers mit Christian Jahr. Sehr cool. Das ist eine schöne, also wir haben ja auch schon, ne, zum Beispiel mit Harald Meyers gesprochen. Ne? Also es gibt ja so viele unterschiedliche Wege zum Tee, also von der einen oder anderen Richtung. Das finde ich immer super spannend. Und das macht auch diesen Podcast für mich immer so interessant, weil es, egal wo du bist und wo du herkommst, wir haben auch schon mal mit einem Teehersteller vom anderen Ende der Welt gesprochen, mit Zen Kong vom Zilong Tea Estate. Und Tee verbindet halt so viel. Das mag ich so unheimlich gerne. Themenschwerpunkt unserer Folge heute ist kalter Tee. Also Teegenuss im Sommer, was bedeutet das für dich? Du hast eben schon mal die kühne These aufgestellt, dass Tee kalt eigentlich cooler ist. Wie kommt es dazu? Also was ist das für dich?
Also Teegenuss im Sommer, das ist bei uns im Geschäft letztendlich schon deutlich vor unserem offiziellen Saisonstart im Sommer, wenn unsere Sommertees dann auch erscheinen. Und zwar ist es immer so, dass wenn der erste Sonnenstrahl durch unser Schaufenster ins Geschäft kommt, dann verschwindet einer von uns aus dem Team im Lager und bereitet für das gesamte Team einen Eistee zu. Das ist für uns der Start der eigentlichen Eistee-Saison. Das ist dann meistens entweder schon im März, April, spätestens im Mai, je nach Wetter. Und ja, Teegenuss im Sommer bedeutet für mich eigentlich, dass der Facettenreichtum der Teezubereitung um ein Vielfaches zunimmt. Ich denke sofort an Erfrischung, Abkühlung, und auch an unsere Terrasse, wo ich Gästen Eistee auch ganz gerne mal als Sundowner serviere. Und es kommt immer gut an. Und du hast auch gerade schon erwähnt, dass du heute Musik gehört hast auf dem Weg zur Arbeit. Ich denke bei dem Thema auch automatisch an gute Lounge-Musik und vor allem gute Laune. Ah, und ja. Ich kann nur sagen,
okay, das kann ich aber sehr gut nachvollziehen, ja.
Ja, wichtige Botschaft, ich liebe den Teesommer.
Okay, das finde ich super, super spannend, weil es ja wirklich so ein, also Tee ist ja in Deutschland wirklich absolute Saisongeschäft, ne? Also so ab Oktober, ne? Oktober, November, genau. So bis in Februar hinein, das ist ja unsere Hochzeit, wo in Deutschland Tee getrunken wird. Und ich kann mich daran erinnern, in meiner Jugend, wir waren als Kind, meine Eltern und ich, wir waren ganz oft in den Niederlanden im Urlaub und die Niederländer hatten schon viel früher einfach sehr viel mehr Eistee. Also der war nicht immer gut, um Gottes Willen. Das war in so einer pfandfreien Dose und teilweise auch ein bisschen Sparkling damit dabei. Aber ich weiß noch, dass ich das als Teenie unheimlich geliebt habe, einfach auch Eistee zu trinken. Das war für mich so ein Sommergetränk. Ich bin bis heute kein Limo-Trinker. Also mit Limo kannst du mich echt jagen, auch Schorlen. Aber Eistee ist, also kalter Tee ist für mich auch wirklich so eine Kindheitserinnerung. Also ich weiß nicht, ob es so ein deutsches Ding ist, dass es lange gebraucht hat. Also wenn ich mir den Markt anschaue, in den letzten 2-3 Jahren hat ja nahezu jeder zweite Deutschrapper einen eigenen Eistee rausgebracht. ich weiß jetzt nicht, ob das ein Qualitätszeichen ist oder nicht, das müsst ihr da draußen für euch entscheiden. Aber Eistee hat auf jeden Fall so einen richtigen Boom erlebt. Und was mir immer wieder auch begegnet, ist so ein bisschen diese Hemmung oder diese Unkenntnis, so wie, das kann ich selber machen, ist das nicht kompliziert, wie mache ich das denn und ist das so aufwendig? Das haben wir auch beim heißen Tee. Also viele Leute, das wirst du aus dem Laden kennen, haben so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Angst, aber so ein bisschen Respekt davor, weil dieses Klischee da ist, Teeherstellung ist ja so kompliziert. Und dann erklärt man das den Menschen und dann realisieren die, oh nee, ist ja gar nicht so kompliziert. Ne? Das, ich brauche eigentlich nur heißes Wasser und vielleicht eine Stoppuhr. Und ansonsten kann ich halt 90 Sekunden zählen. Das geht auch halbwegs gut. Begegnet dir das auch beim Eistee, dass Menschen sagen, ah, das ist aber so kompliziert, ich weiß gar nicht, wie ich das mache?
Ja, regelmäßig. Also wir haben auch immer einen Tee im Ausschank bei uns im Geschäft. Das ist dann bei Temperaturen über 20 Grad auch schon mal ganz gerne eben ein Eistee. Und da haben wir eigentlich tagtäglich diese Gespräche. Genauso wie bei unseren Eistee-Crash-Kursen, die wir im Sommer immer anbieten.
Meinst du vielleicht Crushed-Eist-Kurse?
Ja, sehr gut. ja, also da kommen die Leute auch ganz gezielt eben hin, weil sie sehen möchten, wie man in Kürze ein frisches Teegetränk selbst herstellen kann, das eben auch nicht diese Süße hat, die man auch vom gekauften Eistee kennt. Sie wollen halt auch sehen, dass man halt mehr Möglichkeiten hat als eben nur Eistee, Zitrone oder Pfirsich. Das sind ja so die Klassiker. Und wir zeigen dann eben auch in Kürze, wie ein Tee kalt zubereitet, ruckzuck fertig ist, dass wenn auch man zum Beispiel Besuch bekommt zu Hause, es klingelt an der Tür, bis die Gäste dann in der Wohnung oder im Haus sind, hat man eigentlich schon die Möglichkeit, einen Eistee ruckzuck herzustellen und als Willkommensgetränk zu reichen. Kommt drauf an natürlich, welche Sorte man wählt.
Also ich merke schon, bei dir klingen häufiger unangekündigt Menschen als bei mir zu Hause. Aber wie sieht das konkret aus? Also wie bereitet ihr Eistee zu? Also zu Hause oder auch im Laden?
Wir bereiten immer ein Konzentrat von dem Eistee zu. Das heißt also, wir verwenden grundsätzlich auch losen Tee und dosieren den dann entsprechend der Zubereitungsempfehlung. Ich beziehe mich jetzt auch mal auf 1 Liter Tee. Das ist auch immer die Angabe auf dem Zubereitungsetikett. Geben also diese Menge an Tee für 1 Liter in ein Gefäß, das deutlich kleiner ist. Wir nehmen da auch ganz gerne mal einen Messbecher, weil der halt einfach auch diesen Ausgießer vorne hat, sodass es hinterher nicht kleckert. Und in diesem Gefäß bereiten wir dann ein Konzentrat zu. Das heißt also, der Tee wird mit temperiertem Wasser übergossen. Und zwar auch nur, ich sag mal, mit 200, 300 Millilitern. Und dann wartet man die Ziehzeit ab. Nutzt die Ziehzeit idealerweise, um dann die Servierkanne, in der man den Eistee dann ausgießen möchte später, mit Eis zu füllen. Und zwar großzügig mit Eiswürfeln zu befüllen. Und nach der Ziehzeit kann man dann in diese Kanne über ein Sieb den Eistee gießen und ist sofort einsatzbereit. Vielleicht muss man noch einen Schluck kaltes Wasser nehmen, um dann auch aufzufüllen. Aber das ist so die Methode, die wir bei uns immer umsetzen. Die hat sich absolut bewährt. Und der Vorteil ist eben, ich muss jetzt nicht einen Tag warten, nachdem ich den Tee abends in den Kühlschrank getan habe, bis er dann morgens fertig ist und die richtige Temperatur hat. Und er ist absolut erfrischend und köstlich.
Also ich muss die ganze Zeit daran denken, also in meiner Kindheit hat meine Mutter ständig Früchtetee zubereitet. Nicht lose, meine Mutter hat einfach aus dem Supermarkt irgendwelche Beutel der Unkenntlichkeit gekauft und hat dann einen heißen Tee aufgegossen in so einer schönen Kunststoffkaraffe und hat dann diesen kochend heißen Tee einfach in die Kühlschranktür gestellt. Und heute mit dem Wissen, das ich habe, denke ich mir so, so macht man keinen Eistee. Das hat aber auch 2 Gründe. Der eine Grund ist natürlich ganz offensichtlich, wenn ich ein heißes, dampfendes Gefäß in meinen Kühlschrank packe, dann ist das für die Elektronik einfach nicht gut. Also das sollte jedem auch klar werden, wenn man zum Beispiel noch irgendwie so Leftovers vom Abendessen hat, die nicht dampfen, kochen, heiß in den Kühlschrank tun, sondern im Moment warten, bis es nicht mehr dampft. Weil ansonsten bildet sich Kondenswasser im Kühlschrank, das ist nicht gut. Und das Zweite, warum man einfach den Tee nicht einfach abkühlen lassen sollte über Stunden hinweg, ist, dass natürlich durch dieses Ausdampfen ganz, ganz viel Geschmack und Aroma einfach in die Luft verdampft. Und das, wie du es beschrieben hast, mit einem Konzentrat über Eiswürfel, dann kühlt das Getränk ja sofort runter. Das heißt, du hast 2 Effekte. Zum einen hast du sofort ein trinkfähiges Produkt. Ne? Du hast sofort einen trinkfähigen Eistee, der kühl ist. Und du konservierst quasi alle Aromen durch diese sehr, sehr rasche Runterkühlung. Ne? Also das heißt, ein Eistee nach deinem Rezept Konzentrat zubereiten, über Eiswürfel geben, der schmeckt einfach intensiver, als wenn ich den Tee kalt werden lasse. Und das finde ich einen ganz, ganz entscheidenden Punkt. Ne? Also an dieser Stelle, schöne Grüße, Mama. Das war zwar lecker, aber es geht besser. Ja. Ich weiß, du hast es gut gemeint. Und so machen wir das auch tatsächlich hier, also im Büro hier in der Zentrale, wenn wir neue Rezepte ausprobieren. Wir haben immer hier Eiswürfel da. Und das, glaube ich, wäre auch so ein Tipp an die Leute da draußen. Habt immer irgendwie einen Behälter mit Eiswürfel, oder? Hast du wahrscheinlich zu Hause auch und im Laden?
Das habe ich. Also hier gibt es jetzt vielleicht auch nochmal einen ganz guten Tipp für die Praxis. Ich würde halt eben schon empfehlen, dass man halt gerade dann im Sommer immer ausreichend Eis im Haus hat. Und wer eben nicht über eine Eiswürfelmaschine, so wie ich, oder einen eiswürfelbereitenden Kühlschrank verfügt, der sollte sich dann dementsprechend gut vorbereiten. Und da raten wir, sich das Leben dann halt auch immer wie so einfach wie möglich zu gestalten. Viel Spaß macht die Teezubereitung eigentlich nur dann, wenn sie simpel ist und wenig Zeit in Anspruch nimmt und wenn man eben das richtige Equipment verwendet. Und was die Eiswürfelzubereitung betrifft, die kann man natürlich kaufen. Man kann auch herkömmliche Eiswürfelbereiter nehmen. Wir haben in der Praxis festgestellt, es ist um ein Vielfaches schneller, wenn man einmal schaut, wie ist die Öffnung meiner Teekanne. Und habe ich vielleicht ein Gefäß, was, wenn ich dort Wasser einfriere, dann später als Eisblock, sage ich mal, in diese Kanne passt. Denn dann kommt man viel schneller ans Ziel. Man löst also diesen Eisblock später aus dem Gefäß, gibt den in die Teekanne und kann darüber sein Konzentrat gießen und ist direkt am Ziel.
Da habe ich nochmal einen Einwand, den ich wirklich an alle Zuhörenden da draußen einmal geben muss. Hast du eine spezielle Eisteekaraffe oder hast du einfach irgendwas genommen? Denn was mir immer im Kopf hängen geblieben ist, mir ist das nämlich einmal passiert, das ist Jahre her, da habe ich Eiswürfel in eine sehr, sehr schöne Karaffe gegeben und wollte dann eben genau dieses Konzentrat drüber gießen. Was dazu geführt hat, dass der Boden dieser Karaffe aufgrund dieser Temperatur, dieses Temperaturschocks, der ist komplett geplatzt. Hast du da ähnliche Erfahrungen bisher gemacht oder bin ich der einzige Depp, der vergessen hat, dass man geeignetes Glas nehmen sollte?
Also, das ist mir jetzt wirklich noch nie passiert.
Sei froh, es ist aber eine Riesensauerei.
Das glaube ich sofort, ja. Also, es ist ja auch eine Horrorvorstellung. Deshalb muss ich vielleicht auch nochmal betonen, dass wenn man dann eben die Kanne füllt mit Eis, dass es wirklich viel Eis ist. Ich glaube, damit kann man dem Ganzen schon mal entgegenwirken. Und ob ich eine spezielle Eisteekanne besitze oder verwende, es gibt einen Hersteller, das ist jetzt eine, ja, im Anschaffungspreis vielleicht eine höhere Investition, aber das ist eine schöne Glaskanne mit einer Riesenöffnung. Die bringt auch ein Riesensieb mit und die empfiehlt sich für sowohl Heißteezubereitung, aber auch für die Eisteezubereitung. Vor allem aber auch, weil, also wir haben mal aus, ja, ich sag mal, aus einem Zufall heraus ein Kunststoffgefäß für, also ich sag mal, um Speisen eben zu konservieren beziehungsweise auch als Transportgefäß zu nutzen, haben wir genutzt, um da dann eben Wasser einzufrieren. Und dieser fertige Eisblock hat exakt die Größe, um dann als Eisblock für die Eisteezubereitung in dieser Kanne zu fungieren. Und das ist perfekt. Also da ist auch überhaupt kein Platz, dass das heiße Wasser jetzt direkt auf den Boden der Kanne trifft. Also das gießt. Ich würde halt eben beim Einfüllen des Konzentrats auch gucken, dass ich halt das wirklich auf das Eis direkt gieße. Dann sollte das nicht passieren.
Heißer Eistee-Tipp ist an dieser Stelle immer Borosilikatglas. Das ist nämlich genau aus diesem Grund hitzebeständig. Wahrscheinlich gibt es diese schöne Eisteekaffe in Moers an alle Fans da draußen, die sagen, ich will das unbedingt ausprobieren, ab nach Moers. Unsere Aufgusskanne, die TGT, die ist nämlich auch aus Borosilikat und die habe ich zu Hause. Die hat ein Fassungsvermögen von 1,3 Litern, das heißt, da kann man auch jede Menge Eistee drin machen. Und die ist eben genau dafür geeignet, diesen Temperaturunterschied auszuhalten. Aber wie gesagt, ich mache ja gerne Fehler für euch alle da draußen. Also das möchte ich nicht nochmal erleben. Das war ziemlich spannend. Also ich habe nämlich nicht den Luxus, eine Eiswürfelbereiter zu haben oder einen Kühlschrank, der das kann. Das ist sehr amerikanisch, oder? Also ich weiß nicht, ist das so ein Ami-Ding? Sehe ich in Film immer so einen Kühlschrank mit so einem Eistee-Spender, also mit so einem Eiswürfelspender. Finde ich sehr cool, so je länger ich drüber nachdenke. Mal gucken, ob ich meine Frau überzeugen kann. Was ich vor Jahren wirklich mal gefunden habe, sind so Eiswürfelbehälter aus Silikon. Da kriege ich nämlich die Eiswürfel deutlich besser raus als aus diesem Hartkunststoff oder aus Edelstahl, gibt es ja auch. Fand ich ganz cool und habe mich dann dafür entschieden, auch bewusst größere Eiswürfel zu nehmen, damit sie eben langsamer schmelzen. Aber das ist so eine ganz persönliche Sache. Aber ja, tatsächlich habe ich auch das erste Mal geguckt, passen die überhaupt in die Kannenöffnung rein? Ja, die passen. Das fand ich auch ganz, ganz gut. Sind wir mal zurück. Du hast gesagt, du machst das mit losem Tee und nicht mit Teebeuteln. Also das ist ja nicht nur eine Kostenfrage, sondern auch eine Geschmacksfrage. Ich finde, mit losem Tee schmeckt es immer ein Ticken besser als im Aufgussbeutel, weil ich selber natürlich die Dosierung anpassen kann. Hast du denn bestimmte lose Teesorten, die du immer nimmst? Also hast du so deine Top 3 Go-To-Eistees oder ist das je nach Lust und Laune, was du gerade griffbereit hast?
Ja, also das ist schon eine schwierige Frage, die wir ja auch tagtäglich in den Geschäften dann immer wieder hören. Was ist Ihr Lieblingstee? Auch da sich festzulegen, ist schier unmöglich. Ja, wenn ich jetzt aber mal konkret Teesorten benennen soll, dann ist das, wenn ich mir einen Eistee zubereite, ist eigentlich auch immer die Frage, ja, wie ist meine Stimmung gerade, wonach ist mir gerade, möchte ich eher was Spritziges, möchte ich was Cremiges oder vielleicht etwas eher Puristisches. Also wenn es jetzt konkret um Eistee geht, dann haben wir ja auch im Sommer immer drei Eistee-Empfehlungen. Das ist ein Schwarztee, ein Früchtetee und ein Rooibos-Tee. Und ich muss sagen, also der Kalimba, das ist so ein richtig schön exotischer, vollfruchtiger Früchtetee. Der ist als Eistee schon wirklich genial. Und bei uns im Team ist halt auch immer wieder, auch gerade so am Anfang der Saison, wenn er dann da ist, Kaluna, schon ein Tee, der immer zubereitet wird. Auch gerne dann noch mit einem Zitronensorbet und schön garniert, dass es halt auch wirklich attraktiv aussieht. Ich kann jetzt nur sagen, das ist wirklich unwiderstehlich. Es gibt niemanden, der den probiert hat und nicht mag.
Machst du irgendeine Art von Süßungsmittel in den Eistee?
Ja, höchstens indirekt. Also ich hatte jetzt gerade eine Variante schon gesagt. Das war jetzt die Kugel Zitronensorbet. Die süßt den Tee natürlich schon auch nochmal. Ansonsten ist bei uns eigentlich immer ein Saft auch gerne im Spiel, wenn man eine Süße reinbringen möchte zusätzlich. Ja, das sind so die Mittel, auf die wir greifen. Aber es ist natürlich möglich, auch auf einen Candice oder Rohrzucker zu setzen oder Agavendicksaft, vielleicht sogar auch einen Sirup, Honig. Da gibt es ja wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Also das würde ich jetzt mal jedem selbst überlassen. Vor allem, das ist halt auch eigentlich so immer meine eigentliche Message, auszuprobieren. Denn was kann schon schiefgehen? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die eigene Kreation einem nicht schmeckt. Dann muss man vielleicht beim nächsten Mal nochmal was anderes ausprobieren.
Also mir persönlich sind häufig auch gekaufte, fertige Getränke zu süß. Also ich mag das nicht. Also es gibt ja so zwei Arten von Menschen. Ja, wenn du fragst, Schokolade oder Chips, dann ist es bei mir in 99% der Fälle Chips. Also ich bin eher so ein salziger Esser und deswegen habe ich auch keinen Hang zu wirklich süßen Getränken. Wir hatten letzte Woche Freitag eine Besuchergruppe hier von der Volkshochschule. Wir führen gerne so Leute hier einmal im Monat durchs Unternehmen, die das interessiert, und arbeiten gerne auch mit den umliegenden Volkshochschulen hier Bonn und Rheinbach und so zusammen. Und bei jeder Besucherführung ist immer die Frage, süßen Sie eigentlich Ihren Tee? Und dann gucke ich die Menschen an und sage, mein lieber Herr oder meine liebe Frau, ich trinke etwa 2,5 bis 3 Liter Tee am Tag. Wenn ich da Zucker reingebe, dann passe ich spätestens nächsten Monat nicht mehr in meine Hose. Deswegen lasse ich das per se immer schon mal sein. Und das fällt mir immer auf, bei fertig gekauften Getränken ist mir persönlich der Zuckeranteil immer viel zu hoch. Und wenn man hinten mal drauf schaut, das machen ja wirklich erschreckend wenige Leute, die einfach mal auf so eine Zutatenliste oder auf so eine Nährwertkennzeichnung achten, dann sieht man, da ist ganz schön viel Zucker drin. Und das finde ich so schön bei einem selbstgemachten Eistee, da kann ich selber bestimmen. Da kann ich sagen, okay, ich möchte nur so und so viel, wie du schon sagst, Säfte mit rein. Es gibt ja auch bestimmte erfrischende Zutaten, wie du sagtest, eben auch frische Zitrone oder Orange, die geben halt so richtig viel Geschmack ab, ohne dass da wirklich wahnsinnig viel Kalorien mit dahinter stecken. Das ist einfach für mich so das Killer-Argument, warum sollte ich Eistee selber machen? Ich habe es selbst in der Hand. Ich kann die Intensität anpassen, weil das ist auch so ein Ding, wenn du dir so einen fertig gekauften Eistee irgendwo mal anschaust, dann guckst du hinten drauf, dann steht da Tee-Extrakt 0,3%. Und denkst du, ja, toll. Also mit Tee hat das jetzt wirklich nicht so viel zu tun. Und wenn ich den selber mache, dann kann ich genau bestimmen, wie viel Teemenge möchte ich, wie viel Zucker oder ob überhaupt ein Süßungsmittel mit da rein. Meine Empfehlung für alle da draußen, die ihren Eistee gerne süß mögen, macht das in das Konzentrat rein, weil in heißen Flüssigkeiten löst sich sowas deutlich besser. Also wenn du versuchst, irgendwie Honig in einem eiskalten Getränk aufzulösen, ist das ein bisschen schwierig. Deswegen, wenn ihr das süßen wollt, macht es bitte im Konzentrat, weil dann löst es sich deutlich leichter. Und dann natürlich noch eine spannende Frage, wie sieht das aus mit Kindern? Also ich habe 2 Kinder, der Große, der ist jetzt 11, der trinkt auch schon Matcha mit, da hat er super viel Spaß, der hat auch schon mal Mate mitgetrunken, dann hat er die Hausaufgaben sehr schnell erledigt. Aber grundsätzlich, ich erinnere mich daran, wir hatten vor Jahren mal so ein Kita-Fest und da habe ich dann gesagt, alles klar, ich bringe Eistee mit, ich mache Eistee. Und dann war ein riesen Aufschrei, wie kannst du das machen? Ne, du kannst doch die Kinder hier nicht mit Eistee und so für Koffein. Ich so, Moment, ich mache einen Früchtetee. Und dann waren alle auf einmal so, wie, Moment. Ja, ich kann auch einen Räubusch machen. Ne? Oder Räubusch Limone Ingwer zum Beispiel. Schmeckt als Eistee grandios. Oder Passionsfrucht Früchtetee ist einfach einer meiner absoluten Lieblingstees generell. Und den als Eistee. Aber da habe ich mal so gemerkt, wie so das Thema Koffein bei Getränken einfach nochmal reinkickt. Ist das bei dir auch so? Oder achtest du darauf, dass du nur koffeinfreie Eistees machst? Oder wie gehst du mit diesem Thema um?
Auch das ist ja letztendlich davon abhängig, zu welcher Tageszeit ich den Eistee dann zubereite und für welchen Zweck ich dann den auch anbiete. Also das ist wirklich ganz von unterschiedlichen Faktoren abhängig. Zum Beispiel jetzt, wenn wir diese Eistee-Crash-Kurse anbieten, dann ist es so, dass wir uns 2 Tees aus unserem Sortiment aussuchen. Und das ist dann immer ganz bewusst auch ein Tee mit Koffein und ein Tee ohne Koffein. Und das gestalten wir einmal so, weil wir diese Zubereitung, die ich ja gerade auch schon erwähnt habe, mit dieser Schockkühlung, dass man eben das Konzentrat über die Eiswürfel gießt, das möchten wir ganz gerne unbedingt auch mit einem koffeinhaltigen Tee zeigen, einfach weil der Tee dadurch sich ja eben nicht im Geschmack verändert, sondern seine Frische behält, was eben nicht der Fall ist, wenn man ihn einfach sich selbst überlässt und, sage ich mal, nach einem Tag dann gekühlt zu sich nimmt, dann schmeckt er eben bitter. Und deshalb wählen wir also auch immer einen koffeinhaltigen Tee aus. Aber es findet sich auch immer ein koffeinfreier Tee, sodass halt auch eben dann Teilnehmer, die vielleicht gar kein Koffein zu sich nehmen möchten, das ist ja auch immer noch in den Abendstunden, wenn wir das Angebot machen, dann haben wir da auf jeden Fall immer noch eine Alternative.
Und für dich jetzt mal die Frage, Eistee, ist das für dich per Definition still oder geht auch sprudelnder Eistee?
Also wenn ich jetzt konkret das Wort Eistee nehme, dann ist das für mich schon still. Aber Kohlensäure spielt natürlich in der Zubereitung von einem Tee als Sommergetränk schon auch eine Rolle. Wenn man es gerne spritzig mag, auch in Form von Kohlensäure, dann muss man natürlich davor sorgen, dass genau diese den Weg in den Tee findet.
Und wie geht das bei dir? Hast du da irgendwie einen Tipp?
Ja, also wir stellen den Tee auch wieder ganz klassisch als Eistee her und verfeinern dann hinterher und füllen dann, statt vielleicht mit kaltem Wasser aufzufüllen, mit Mineralwasser auf oder geben Tonic Water dazu, Ginger Ale. Ginger Beer ist auch wirklich toll, wenn man es auch ein bisschen scharf mag. Das sind so Möglichkeiten, dass man sich vielleicht dann auch mal eine leckere Kräuterlimo herstellt. Da eignet sich zum Beispiel auch Pomelo, unser Kräutertee, ein fruchtiger Kräutertee, auch wirklich ganz, ganz toll im Sommer, um den eben als Limo herzustellen. Wir haben aber auch schon mal, da waren wir mal eingeladen bei einem Rosenfest und hatten dort einen Stand. Da haben wir unseren Tee Rose als Eistee hergestellt. Und hinterher auch nochmal mit einem Schuss Apfelschorle verfeinert. Und das ist wirklich auch sehr, sehr gut angekommen.
Ja, das glaube ich. Also auch hier, also diesmal habe nicht ich den Fehler gemacht, aber ich habe mal irgendwann im Internet, habe ich mal so ein Video gesehen, Da hat jemand versucht, einen Eistee dann in einem Sodastream selber sprudeln zu machen, was darin geändert hat, dass das ganze Ding explodiert ist. Also das bitte nicht. Das habe ich selber nur im Internet gesehen, aber ich habe auch keine Lust, das auszuprobieren. Aber das kann ich von dir so eins zu eins übernehmen. Vor ein paar Jahren hatte meine Tochter mal Geburtstag gefeiert. Die hat im Juni Geburtstag, was immer sehr schön ist, weil man draußen feiern kann. Und dann haben wir so eine Schnitzeljagd gemacht durchs Dorf. Und es war wirklich relativ warm. Also es waren so um die 28, 29 Grad mit Sicherheit. Und muss natürlich gucken, ne, dass die Kinder dann auch irgendwie was Ordentliches trinken. Und dann haben wir einen Eistee gemacht. Und ich glaube, es war der Passionsfrucht, wenn ich mich recht erinnere. Wir haben Konzentrat gemacht und haben nachher auch mit wirklich Klassik, Mineralwasser, also richtig ordentlich Sprudel, haben dann rein. Und wir hatten so einen, aus einem großen schwedischen Möbelhaus hatten wir so einen 5-Liter Glasbehälter, wo man sich dann selber zapfen kann, was für die Kinder mega spaßig war. Haben dann noch Apfel reingeschnitten und Orangenscheiben und sowas. Und das sah super cool aus und hat, ne, die konnten die ganze Zeit hinlaufen und sich dann, ne, selber was quasi abzapfen von dem Eistee. Und es hat super Spaß gemacht und alle fanden das richtig cool. Und von den Eltern nachher gab es richtig Kudos, weil die gesagt haben, ey cool, mal endlich keine Limo für die Kinder, sondern ne, mal was Ordentliches gemacht. Also das fand ich ein sehr, sehr cooles Event, wo man Eistee einfach auch nochmal ja, eine andere Bühne bereitet. Das hat allen irgendwie sehr viel Spaß gemacht. Ne? Im Endeffekt habe ich es dann mit meiner Frau zusammen geleert, als wir aufgeräumt haben, als die Kinder dann völlig fertig gespielt im Bett lagen. Das war wirklich ganz cool. Du hast eben schon mal so erwähnt, ne, also Säfte, Limo, Obst rein. Ich habe zum Beispiel Minze im Garten. Mein Sohn liebt Minze über alles. Das heißt, jedes Frühjahr wird Minze gepflanzt, was sich im Eistee auch richtig gut macht. Ne? Und ich kenne es noch aus einem Urlaub, der ist Jahre her. Kennt man ja zum Beispiel aus Ägypten, Marokko, dass du da ist zwar kein Eistee, aber dass du einfach einen relativ herben Grüntee mit frischer Minze und dann auch ordentlich Zucker mischt. Ne, das funktioniert als Eistee zum Beispiel auch richtig, richtig gut. Diese Kombination aus diesem herben Grüntee, meistens irgendwie eine Art chinesischer Grüntee und dann frische Minze rein. Und wer es mag, natürlich dann entsprechend Zucker oder nicht. Auch das funktioniert als Eistee einfach grandios. Also das ist etwas, was ich häufig, wenn ich es in der Gastronomie irgendwo sehe, bestelle ich es immer. Finde ich total cool. Auch so diese ganzen Signature-Drinks, wenn du irgendwo im Restaurant bist und es gibt dann hausgemachte Limo oder hausgemachten Eistee, finde ich mega. Das bestelle ich tausendmal lieber als irgendeine generische Cola, die ich an jeder Straßenecke kriege. Finde ich total cool, wenn sich einfach auch Leute Gedanken machen und irgendwie was Eigenes quasi zubereiten und servieren. Also es ist immer für mich so ein Ding, ne? Gehen wir in Restaurant A oder Restaurant B, dann gucke ich auf die Getränkekarte, wer hat einen Eistee selbst gemacht, finde ich eine sehr, sehr coole Sache. Puristen als Eistee-Fans, wir haben ja ganz viel über Frucht und so gesprochen. Hast du auch schon mal so einen Klassiker, grün oder schwarz, einfach so als Eistee probiert? Und die Frage zielt auf etwas ab, da werde ich gleich die Brücke zu schlagen. Aber hast du schon mal klassischen Tee als Eistee zubereitet und hat das funktioniert?
Also klassischer Tee, da meinst du jetzt wahrscheinlich auch eben einen Schwarztee und Grüntee, der eben keine weiteren Aromen enthält.
Richtig.
Das ist ja letztendlich auch so der Ursprung des Eistees. Ich glaube irgendwie Ende des 19. Jahrhunderts war es, wo der eben in den USA auch so entdeckt wurde. Auch man sagt, die Legende sagt jedenfalls auch per Zufall. Da wurde dann grüner bzw. Schwarztee stark zubereitet und dann, weil es so heiß war, in Verbindung mit Eiswürfeln dann auch angeboten, ein bisschen gezuckert, etwas Zitrone rein. Das ist natürlich so der klassische Eistee. Schwarztee mit Zitrone, nach wie vor sehr, sehr gefragt. Aber ich glaube nicht, dass du das jetzt meinst, wenn du von puristischem Tee sprichst, oder liege ich da falsch?
Wir zwei hatten ja schon mal das große Vergnügen, in Japan unterwegs zu sein. Und das ist eine Sache, die ich in Japan so sehr liebe, dass du an jeder Ecke, also Japan hat ja, wir haben schon viel über Japan gesprochen, wer sich dafür begeistert, bitte auch unsere alten oder älteren Podcast-Folgen einmal anhören. Mit dem Lukas zusammen waren wir zum Beispiel in Japan und haben dort einen Podcast in Kyoto aufgenommen, sehr, sehr hörenswert. Aber was ich wirklich über alle Maßen liebe, ist, dass du, egal wo du dich in Japan befindest, niemals weiter als 5 Meter von einem Automaten entfernt bist, wo es kalten Tee gibt. Und das absolut Geniale an japanischem Eistee, finde ich, es ist nur Wasser und Tee. kann man sich natürlich die Frage stellen, ist das sinnvoll, für kalten Tee in einer Plastikflasche irgendwie 1,50 Euro auszugeben? Aber allein die Tatsache, dass es so viel kalten Tee überall gibt, das finde ich großartig. Und mittlerweile gibt es das auch hier und da in Deutschland. Ich finde das total erfrischend und es ist so anders. Das erlebe ich bei jeder Reisegruppe, die wir nach Japan oder teilweise auch nach China oder Korea führen, dass diese Gewohnheit von, ich trinke kalten, ungesüßten Tee, die gibt es in Asien überall, aber hier überhaupt nicht. Und das finde ich ganz spannend zu sehen, wie sich da kulturell die Geschmäcker so stark unterscheiden. Denn wenn du hier in Deutschland irgendjemanden auf der Straße fragst, ne, was ist Eistee? Und die sagen, ja, kalter, süßer Tee. Und also dieser Zuckeraspekt ist hier hierzulande sehr, sehr stark ausgeprägt, wie ich finde. Aber auch diese herbe Note, weil das ist das, was mich in Japan immer so fasziniert hat. Du hast bei einem klassischen Grüntee auch immer diese Herbe dabei. Die kommt vom Koffein, die kommt von den Gerbstoffen, die da drin sind. Ich persönlich liebe das. Ich finde, es ist im Sommer kaum etwas Erfrischenderes als ein leicht herbes, kaltes Getränk. Auch wenn wir natürlich wissen, wir sollten lauwarme Getränke trinken, ja, ist mir klar. Aber grundsätzlich dieses kalte und dieses dezent herbe finde ich mega erfrischend. Ist das bei dir auch so oder sagst du, nee, ist mir eigentlich zu viel?
Ja, also das geht mir genauso. Also ich wähle auch schon häufiger Tees, die auch Koffein enthalten und bereite mir auch eben genau diese Art von Teesorten, einen orthodoxen Schwarztee, einen Oolong oder auch einen weißen Tee, gerne nicht aromatisiert als Eistee zu. Ganz klassisch, ohne weitere Zutaten, ohne Vierlefanz, wie wir hier auch sagen. Ganz puristisch. Ja.
Wir haben am Anfang, oder habe ich ja erwähnt, ein Produkt, das es zum Zeitpunkt dieser Podcast-Aufzeichnung noch nicht in den Geschäften gibt, nämlich ein Cold Brew. Und da hast du mit Sicherheit auch Erfahrungen in Japan machen dürfen, oder? Erinnerst du dich daran?
Ich erinnere mich sehr, sehr gut an diese Reise, die ist unvergessen und ich hoffe, mein Weg führt mich irgendwann nochmal dahin. Ja, wir haben ja erstmal das, was du gesagt hast, Cold Brew an jeder Ecke in einem Automaten gesehen. Ich weiß noch, wie wir vom Flughafen mit der U-Bahn gefahren sind und dann, als wir ausgestiegen sind, den ersten Getränkeautomaten gesehen haben. Wir haben uns, die ganze Reisegruppe hat sich auf diesen Automaten gestürzt und erstmal Cold Brew gezogen. Das war schon wirklich eine tolle Erfahrung und eben ja weiter bei der Reise, auch als wir dann bei unseren Teelieferanten waren, haben wir auch frisch zubereiteten Cold Brew kennengelernt. Das war so eindrucksvoll, dass wir, glaube ich, auch alle nach dieser Reise geguckt haben, woher bekommen wir Misudashis. Misudashis, das sind speziell für diese Methode, Tee kalt aufzugießen, hergestellte Teekannen oder Teeflaschen vielmehr. Und ja, seitdem habe ich auch Sommer wie Winter immer mindestens eine Misudashi im Kühlschrank, weil ich einfach diesen natürlichen Teegeschmack in kalt auch ganz, ganz schätze. Und was besonders prägend war, war halt einfach auch ein Tee, den man eigentlich bisher nur warm getrunken hat, auf eine ganz andere Weise kennenzulernen. Und ganz andere Nuancen nochmal zu schmecken, das ist etwas, was ich nur jedem empfehlen kann.
Und wie genau würdest du jetzt vorgehen, wenn du dir einen Cold Brew zu Hause machst? Also als persönliche Empfehlung?
Es gibt jetzt zum Beispiel den Tee, den ich mir heute zubereitet habe. Ich habe ihn jetzt warm zubereitet. Das ist ein neuseeländischer Tee. Das komplette Neuseeland-Sortiment kann ich ohnehin nur empfehlen. Zilong Green, Black und die beiden Oolongs. Die wandern bei mir ganz gerne in so eine Misudashi. Ich übergieße, also ich gebe den Tee lose in diese Flasche und fülle dann mit einem kalten, gefilterten Wasser bis oben hin auf und gebe die Kanne dann in den Kühlschrank und warte erstmal so 1,5 Stunden ab und bis der Tee halt dann durch diese langsamere Ziehzeit die Aromatik hat, die ich dann halt auch gerne im fertigen Eistee dann oder im Cold Brew dann haben möchte. Das Besondere an dieser Flasche ist dann, dass die in ihrem Deckel einen verarbeiteten Teefilter hat, der nicht dazu dient, um den Tee darin zuzubereiten, sondern vielmehr, um die Teeblätter nicht mit auszugießen, wenn man den Tee einschenkt.
Und genau diese Methode haben wir in Japan auch immer wieder angetroffen, also einfach Tee kalt aufgießen. Jetzt muss ich an der Stelle wirklich mal auch einen kurzen Disclaimer für unsere Qualitätssicherung einschmeißen, denn diese Methode hat sich auch hier in Europa in den letzten Jahren sehr verbreitet. Ich muss aber wirklich einmal darauf hinweisen, das ist keine offiziell von Teegeschwender empfohlene Methode, jeden Tee so kalt aufzugießen. Das hat einen Hintergrund. Denn ich mache das zum Beispiel privat, mache ich das auch ab und zu mit japanischem Tee, denn ich weiß, wie die Japaner arbeiten. Es ist ein unglaublich sauberer, hygienischer Umgang mit den Produkten. Und man muss ja sagen, Tee als Heißgetränk, wenn wir da so 80, 90 oder kochendes Wasser drauf gießen, dann haben wir ein mehr oder weniger steriles Produkt. Ne? Wir töten alles ab, was auf diesen Teeblättern drauf ist. So. Und das machen wir beim Cold Brew natürlich nicht. Das heißt, ich muss irgendwie Sorge tragen, dass mein Produkt vorher hygienisch auch einwandfrei ist. So. Und wir haben genau für diesen Zweck eben unseren Japan Cold Brew. Der ist schon fertig verpackt im Masterbag Pyramidenbeutel ohne Faden. Und den kann man einfach in ein Glas geben oder in eine Flasche und dann kaltes Wasser. Und nach 5 Minuten ist er fertig. Ne, und was ist das Besondere an dieser Methode? Der Tee wird im Laufe des Verarbeitungsprozesses nochmal erhitzt auf über 100 Grad. Das heißt, der ist keimfrei, wird maschinell verpackt und kommt so in einer versiegelten Tüte nach Deutschland. Ne? Was wir auf gar keinen Fall empfehlen, ist das mit Kräuter- oder Früchtetee zu machen. Denn diese Sorten werden in der Regel bei maximal 40, 45 Grad getrocknet. Und was sind Kräuter- und Früchtetee? Es sind natürliche Produkte, die draußen auf dem Feld wachsen. Ne? Apfelstücke wachsen am Apfelbaum. Ne? Die Minze, die wächst auf dem Feld und da kriecht man was drüber und da fliegt man was drüber. Und deswegen gibt es an dieser Stelle die ganz klare Empfehlung, auf gar keinen Fall mit Kräuter-Früchtetee das über Stunden hinweg mit kaltem Wasser ziehen zu lassen. Denn es könnte tatsächlich sein, dass noch irgendwelche Bakterien oder so auf dem Teeblatt drauf sind. Und wie machen wir das denn jetzt mit normalem heißen Tee? Ja gut, da gieße ich halt kochendes Wasser drauf bei Kräuter- und Früchtetee und dann ist das Ding safe. Und das passiert eben nicht bei kalt aufgegossenem Tee. In Japan machten die Leute das eben genauso, wie du es beschrieben hast. Ne? Einfach losen Tee in die Kanne und dann kaltes Wasser und fertig. Wer das natürlich ausprobieren möchte, darf das auf eigenes Risiko gerne machen. Empfehlen können wir das als Unternehmen natürlich erstmal so direkt nicht. Aber seid einfach vorsichtig, was Kräuter und Früchte angeht. Da empfiehlt sich Christians Methode, wirklich mit dem Konzentrat zu arbeiten. Das macht das Ganze zu einem wirklich sicheren Lebensmittel. Wir bleiben in Japan, denn eine Sache muss ich dich noch fragen. Das ist klar, darauf hast du die ganze Zeit schon gewartet. Thema unseres Videos für die Fachgeschäfte war natürlich Matcha. Matcha, Matcha, Matcha. Und da hast du ja auch extrem viel Erfahrung drin. Ne? Matcha to go, Matcha, Eistee, Hojicha haben wir mittlerweile im Sortiment. Und das ist bei dir im Laden auch so ein Dauerbrenner, oder?
Ja, das kann man wohl sagen. Also wir haben, ich glaube, schon seit über 10 Jahren wir haben so eine Saison von März bis Oktober geht die. Da bieten wir immer Mischgetränke mit Matcha an. Und eben so die Klassiker bei uns sind Mango-Matcha oder auch Erdbeer-Matcha. Es war bisher auch immer so, dass der Mango-Matcha bei diesem Konkurrenzkampf der beiden immer die Nase vorn hatte. Und ja, seit einer gewissen Zeit, seitdem Matcha hier auch immer populärer wurde, auch ganz gerne in Zusammenhang mit der Erdbeere, ist es jetzt sogar so, dass die Erdbeere den Mango-Matcha so ein bisschen von Platz 1 verdrängt hat. Aber genauso beliebt ist halt auch Guave Matcha. Da gibt es wirklich einiges, was wir anbieten und haben da auch schon ganz, ganz viel ausprobiert. Das Besondere am Matcha ist ja, dass es eben, dass er pulverisiert ist und dadurch ganz, ganz vielseitig ist in der Verwendung und man damit auch wirklich ganz tolle Getränke zubereiten kann. Matcha Rinja zum Beispiel haben wir auch schon mehrfach zubereitet, auch wenn wir mal so Matcha-Workshops anbieten. Matcha-Smoothies, Matcha-Milchshakes, Cloud-Matcha haben wir jetzt auch gerne auch mal ausprobiert zusammen, Daniel.
Ich erinnere mich,
vor 2 Monaten bei dem Video. Das war auch nochmal eine tolle Erfahrung. Und du hast auch gerade Hojicha angesprochen. Also es ist ja so, dass beide Tees, sowohl der Hojicha als auch der Matcha, eher besondere Tees sind. Das heißt also, Ja, sie sind in Japan unfassbar beliebt. Geschmacklich ist das jetzt für, sage ich mal, einen europäischen Gaumen jetzt beim ersten Mal etwas herausfordernd. Es erschließt sich einem nicht unbedingt die volle Aromatik oder die ist überfordernd vielleicht, wenn man jetzt zum ersten Mal Kontakt mit Matcha oder Hojicha hat. Gerade dann ist vielleicht der Zugang auch schneller möglich, wenn man eine Variante zubereitet mit Matcha, wie jetzt gerade zum Beispiel schon genannt, oder auch bei Hojicha. Da kann man ruhig mal ausprobieren. Wir haben nämlich erst gestern mal etwas ausprobiert mit unserem Hojicha-Blatttee. Wir haben ja im Sortiment zweierlei Hojicha, einmal den pulverisierten und einmal die Blattqualität. Die haben wir also gestern genommen, um einen Eistee zuzubereiten, ohne weitere Zutaten erstmal, ganz klassisch, wie besprochen. Und dann ist aber doch wieder eine Kugel Eis reingepurzelt. In dem Fall war es ein Zitronensorbet. Und wir waren im Team wirklich alle begeistert. Ich habe erst heute, wir haben dann auch telefoniert, uns mit einem anderen Fachgeschäft eben von diesen Vieren, die ich gerade genannt habe, haben wir uns ausgetauscht, auch über diesen Tee. Die haben sofort nachgemacht. Ich habe heute Morgen eine WhatsApp-Nachricht bekommen, wie lecker diese Kreation war. Also die hat uns wirklich umgehauen. Gerade eben diese süße Säure des Sorbets und dann die Röstaromen des Hojicha-Tees, das ist eine super Ergänzung.
Lukas, und vielleicht nochmal eine kleine. Wir brauchen unbedingt Zitronensorbet. Also, das klingt echt richtig lecker. Aber meine Fachfrage an dich: Ist ein Matcha-Latte für dich Eistee oder nicht?
Das sehe ich jetzt nicht als klassischen Eistee an. Also, ich meine, auch wenn man ihn jetzt eben so herstellt und dann mit Milch verfeinert, also dadurch, dass es dann milchig wird, ist es für mich eigentlich kein klassischer Eistee. Also,
das ist eine eigene Kategorie, ne? So ein bisschen wie Eiskaffee und Eismatcha-Latte und so. Ja,
ganz okay, genau.
Kann ich verstehen. Ja, es wäre für mich auch kein Eistee. Was mich umgehauen hat bei unserem Video, das fand ich wirklich so cool, war der Matcha mit Zitronenlimo. Also das fand ich so genial. Weil du kriegst natürlich Matcha entweder pur oder als Latte-Variante, ob jetzt mit Kuh oder Hafer oder sonst was. Aber Matcha in Verbindung mit was Sprudeligem hat mir so unheimlich gut gefallen. Das fand ich genial. Mache ich seitdem tatsächlich zu Hause halbwegs regelmäßig. Fand ich wirklich cool. Ja, also danke nochmal für den Input. Fand ich genial. Wichtig aber bei Matcha, du machst den immer quasi vorher einmal als ne, mit Wasser. Also du kippst jetzt nicht das Pulver irgendwo in das Getränk, sondern du rührst ihn vorher einmal an, oder?
Ja, das war mir klassisch immer so. Egal, was ich mache, auch wenn ich ihn zum Kochen oder Backen verwende, dann nehme ich vielleicht deutlich weniger Wasser und dass ich eine Paste habe und die dann irgendwie weiterverarbeite. Bei der Zubereitung als Eistee ist es immer so, dass wir den konzentrierter, also mit deutlich mehr Matcha aufschäumen und dann auch über Eiswürfel geben. Und da verwenden wir auch diese gerade angesprochene Misudashi, die sich dafür hervorragend eignet. Einfach weil sie eben auch diesen Filter nochmal im Deckel hat. Man kann den Matcha darin auch, einen Tag gut aufbewahren und immer bevor man ausschenkt, nochmal schütteln, sodass er sich dann nochmal gut vermischt. Das ist eine Herstellungsvariante, die ich auch wirklich nur jedem empfehlen kann. Und was du auch gesagt hast, ne? Also jetzt gerade diese Kombination mit der Zitronenlimonade, das ist natürlich, also sommerlicher geht es ja gar nicht, weil es ja eben diese Kohlensäure hat, die ja nochmal eine schöne Frische erzeugt und dann dieses Zitronenaroma. Das ist jetzt nicht unbedingt so die erste Kombination, an die man denkt, wenn man Matcha und Sommer miteinander verbindet. Aber das ist eben genau das Tolle. Dieses Pulver ist einfach an Vielseitigkeit überhaupt nicht zu überbieten. Also man kann eben mit Fruchtaromen kombinieren, milchige Aromen, du hast ja gerade Matcha Latte angesprochen, Matcha Affogato kann ich auch jedem nur ans Herz legen, eine Kugel Vanilleeis und da einen schönen dicken Matcha drauf. Mit Gewürzen, also cremig ist wirklich auch wirklich sehr zu empfehlen. Ich bin absoluter Matcha-Liebhaber, wie man merkt, und habe da auch schon wirklich sehr viel ausprobiert und das möchte ich eigentlich jedem nur ans Herz legen. Probiert es aus und gerade der vielleicht viel über Matcha gelesen hat und weiß, das ist ein Tee, der über ganz viele wertvolle Vitalstoffe verfügt. vielleicht aber dann auch gemerkt hat, dass er klassisch zubereitet jetzt nicht unbedingt den Wow-Effekt erzeugt, selbst wenn man schon so 5, 6 Schalen mal probiert hat. Dem kann ich nur raten, probier was anderes damit aus. Die wertvollen Inhaltsstoffe sind nun mal drin. Wir haben eben das Besondere beim Matcha, dass man 100% an Inhaltsstoffen hier aufnimmt. Und ja, dann, wenn er mir klassisch nicht schmeckt, dann obliegt es meiner Kreativität, wie ich an diese 100% an Inhaltsstoffen komme.
Ich mag es bei Matcha vor allen Dingen auch, weil er so eine gewisse Textur den Getränken verleiht. Das mag ich immer. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich einen Matcha trinke, dann ist er mehr als Wasser, sondern ich habe so eine Haptik im Gaumen. Das finde ich persönlich immer sehr, sehr schön. Christian, zum Abschluss eine Frage, die mich natürlich brennend interessiert. Was ist so die verrückteste, was ist so die crazy Ice-Tea-Idee, die du mal ausprobiert hast? Kann auch bedeuten, das war überhaupt nicht lecker, aber ich habe es mal ausprobiert. Ist dir irgendwas so im Kopf geblieben, was du mal probiert hast, wo du denkst so, Alter, das geht gar nicht?
Coole Frage. Also ich probiere ja wirklich sehr, sehr viel aus. Wenn du mich jetzt aber nach der schrägsten Ice-Tea-Kreation fragst, dann muss ich gerade spontan an unseren Auszubildenden denken. Der probiert bei uns wirklich am allermeisten aus. Hat übrigens zwischenzeitlich jetzt auch dann aufgrund dessen den Spitznamen Terakulix bei uns bekommen. seine ungewöhnlichste Kreation, die mir jetzt halt einfach gerade in den Kopf schießt, die bestand aus unserem ayurvedischen Kräuter Tee Vata, der Süßholz, Koriander, Zimt, Anis, Ingwer und Malvenblüten enthält. Und ja, den als Eistee eben hergestellt in Verbindung mit einem Amarena-Eis.
Oh, okay.
Da das wäre ich jetzt so niemals drauf gekommen.
Gar nicht.
Ja, aber auch das kann man ruhig mal ausprobieren.
Ich erinnere mich noch sehr gut an 2024, glaube ich, war ich mit Lukas in China. Und die haben ja auch also eine kulturell einfach einen anderen Geschmack. Und ich habe es gekauft, einfach nur, weil ich dachte, das kann gar nicht schmecken. Und es war ein Pu'er Wildberry Eistee. Und ich hatte recht, und das kann gar nicht schmecken. Also das ist das, was mir im Kopf geblieben ist. Also ich bin kein großer Pu'er-Fan, aber Pu'er als Eistee, das hat es nochmal echt getoppt. Also nee, danke. Lukas musste dann die Flasche leer trinken.
Das wusste ich gar nicht.
Ja, kann man Tee eigentlich auch direkt kalt aufgießen? Da haben wir eben schon mal drüber gesprochen. Grundsätzlich gibt es bei uns ein Produkt, das für den Kaltaufguss geeignet ist, nämlich der Teegeschwendner Cold Brew im praktischen Masterback-Beutel. Ansonsten insbesondere bei Kräuter- und Früchtetee gilt Vorsicht, denn mit dem Kaltaufguss haben wir kein steriles Produkt. Also das bitte nicht machen, sondern da müsst ihr wirklich den Umweg gehen und einmal ein Konzentrat zubereiten und euch euren Eistee dann in dieser Weise zubereiten, denn so habt ihr dann nachher ein safes Produkt.
Der Tee des Monats.
Christian, unser Tee des Monats ist aktuell Steppkes Früchtetee. Ich weiß, ich kann meine Kinder immer damit locken, dass da Möhren drin sind. Aber die Möhren geben tatsächlich erstaunlich viel Süße mit rein. Wie schmeckt der Tee und hast du den schon mal als Eistee probiert?
Ja, habe ich. Wir haben ja auch gerade schon über süße Tees gesprochen und ja, Steppkes Früchtetee, das ist jetzt kein klassischer, dunkelroter, eher säurebetonter Früchtetee, wo man vielleicht jetzt erstmal die erste Assoziation hat, wenn man an Früchtetee denkt, sondern bei Steppke ist es jetzt so, dass es eher, also erstmal ist es eine kontrolliert biologische Früchtemischung, die aber dann von sich aus schon eine schöne Süße mitbringt. Du hast das gerade schon gesagt, also Karotte ist auch enthalten, die verleiht dem Tee eben ja auch eine Süße. Dann sind da Ananas- und Mango-Stücke, die ebenfalls auch eine Süße abgeben. Und wenn man einen süßlichen Eistee trinken möchte, der eben nicht so säurebetont ist, sondern eher mild ist und gut verträglich, ist Steppke eine hervorragende Wahl. Der hat dann auch noch nach hinten raus so eine leichte Minzfrische. Ich finde auch Eistee mit Minze, das hast du vorhin auch schon erwähnt, ist auch immer auch vom Empfinden her ein schönes sommerliches, frische Gefühl. Ja, daher kann ich Steppke als Eistee absolut empfehlen.
Über den Tassenrand hinaus.
Ein Event, das seinesgleichen sucht, lieber Christian. Mörs trinkt Tee. Du hast mich vor ein paar Jahren auch mal eingeladen. Ich erinnere mich, ich habe mir extra ein neues Outfit dafür gekauft, mich an der Stelle mal betonen, ja. Und zwar nicht auf Firmenkosten, habe ich selber bezahlt. Du hast mich eingeladen als Earl Grey. Es war ein super, super spaßiger Tag, aber erkläre allen Zuhörenden da draußen, die noch nicht dabei waren, was ist Mörs trinkt Tee?
Ja, Mörs trinkt Tee ist eine Veranstaltung, die wir bereits in diesem Jahr jetzt zum 7. Mal veranstalten. Wir haben 2017 war es, habe ich diese Idee beim Stadtmarketing in Mörs einmal vorgestellt und bin da auch überraschenderweise direkt auf Interesse gestoßen. Und dann hatten wir auch gar nicht mehr so viel Zeit, um die Idee dann tatsächlich umzusetzen. Das ging dann alles relativ kurzfristig. Und wir hatten keine Idee, in welche Richtung sich das entwickelt, aber es war von Anfang an ein absoluter Erfolg. Und inzwischen ist es so, dass die Veranstaltung schon fast ein fester Bestandteil jetzt auch im Veranstaltungsangebot der Stadt ist. Und ich kann nur sagen, wir sind einfach sehr, sehr stolz auch darauf, die Möglichkeit zu haben, immer, das ist der Tag des offenen Denkmals, also der zweite Sonntag im Monat September, eine schöne britische Open-Air-Tea-Time mitten in der Mörser Innenstadt auszurichten. Britisch war ja für dich auch dann in dem Moment, wo du dir ein neues Outfit zugelegt hast, wahrscheinlich dann entscheidend, denn das passte halt hervorragend auch zum Thema. Vielen Dank nochmal dafür. Was kann ich noch dazu sagen? Also in der Vergangenheit hatten wir immer mehrere hundert Menschen, die dann Platz genommen haben und sich von uns verwöhnen lassen haben. Also es gibt immer Porzellantassen, wir decken die Tische also wirklich schön festlich ein und sorgen dann dafür, dass jeder Gast an seinem Platz bedient wird und die Tasse niemals leer ist.
Also nochmal für alle zum Mitschreiben, es ist immer der zweite
Sonntag.
Der zweite Sonntag im September.
Im September, genau. Das, also Tag des offenen Denkmals.
Cool. Also unbedingt in den Kalender eintragen und wir sehen uns in Mörs bei Christian zu Mörs trinkt Tee. Vielen Dank.
Vielleicht noch ein kleiner Zusatz. Also es ist halt wirklich einfach auch schön, weil wir da natürlich Freude dran haben, dieses Fest auszurichten. Aber was wir dann auch immer wieder sehen und absolut genießen, ist, wie Tee verbindet. Und zwar generationsübergreifend. Ne? Also da findet dann auch ein Austausch statt von Familien, die neben vielleicht einer alleinstehenden älteren Frau sitzen. Und es ist halt einfach gesellig und eine ganz gemütliche Atmosphäre. Also ich kann wirklich nur jeden dazu einladen, einmal vorbeizukommen.
Christian, wir haben über eine Stunde gesprochen und das zu einem Thema, das die meisten Leute überhaupt noch nicht auf dem Schirm hatten, nämlich kalten Tee. Das finde ich ganz schön erstaunlich. Mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deinen Input. Nach über 20 Jahren im Tee lerne ich auch immer wieder was Neues und das finde ich schön, denn wenn man schon alle Tees heiß durchprobiert hat, dann hat man immer noch die gleiche Anzahl an Tees in kalt und das heißt, es wird niemals langweilig, finde ich klasse. Ich freue mich tatsächlich auf die Sommerzeit, weil Sommer, Sonne, Eisteezeit, jetzt habe ich es wieder gesagt, liebe Christiane aus der Redaktion, so, jetzt habe ich es wieder untergebracht. Danke, dass du da warst, danke für deinen Input und allen Zuhörern da draußen, die irgendwo in fahrbarer oder erreichbarer Nähe mit den Öffis von Mörs in Shop bei Christian vorbei. Vielen Dank für diesen Podcast.
Ja, ich habe zu danken und ich freue mich, wenn wir uns dann sehen bei Mörs trinkt Tee.
Das war der Podcast Ein im Tee mit von Theke Schwendtner. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne den Podcast auf deiner Lieblingsplattform. Wir freuen uns, wenn du auch in der nächsten Folge wieder mit dabei bist.